Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zusammen zum Füchsle-Talk bei meinsportpodcast.de, eurer Lieblingssendung zum SC Freiburg, wie wir zumindest hoffen. Und wir, das ist eine sehr illustre Runde, wie eigentlich jedes Mal, nur diesmal ein bisschen anders zusammengesetzt, als da wären heute der Sven Metzger, der Grand Seigneur des Füchsle-Talks, @zugzwang74 bei Twitter. Hi Sven.
Um Himmels Willen, schönen guten Abend an euch da draußen. Schönen guten Abend an die Runde.
Ich war mir sicher, dass du sagst, hast du mich gerade alt genannt? Gut, hast du nicht
gesagt. Ich bin alt.
Egal.
Ich saß heute Mittag 4 Stunden beim Orthopäden wegen meinem Knie. Ich bin alt.
Ja, aber es liegt ja am Orthopäden, wenn du so lange warst.
Nein, da hatte großen Zulauf. Das war vollkommen in Ordnung. Keine Beschwerden.
Orthopäde mit Zulauf, nicht schlecht. Des Weiteren ist da der Markus Merk und Domenico Tedesco in einer Person. Das ist nämlich aus Überlängen der Philipp Schneider bei Twitter als Schutzschwalbe mit 2 E. Hallo Philipp.
Hallo, schönen guten Abend. Ich bin auch alt.
Ja, das stimmt gar nicht. Kann ich euch allen verraten, das ist eine Lüge. Der Philipp ist total klein und jung im Vergleich zu uns allen. Last but not least, definitely not least, soll ich vielleicht sagen, wir haben einen Special Guest heute, weil der Dominik, Grüße an den, der ist in Kolumbien. Der Hans-Peter hat uns heute geschrieben, er ist immer noch dabei und will unbedingt wieder mitmachen, hat aber gerade keine Zeit. Deswegen haben wir einen, ich will nicht sagen Ersatzkandidat, wir haben heute einen kleinen Special Guest, nämlich den Jonas Friedrich von Sky. Bei Twitter findet ihr den unter @sky_friedrich. Hallo Jonas.
Ich fühle mich geehrt. Hi. Ich sehe nur alt aus im Übrigen. Ich fühle mich nur ganz jung, ja.
Also ich kann auch sagen, das hat ja einen Grund, dass wir hier Audio-Podcast machen. Radiostimme, Fernsehgesicht, naja. Ja. Genau. Mein Name ist Michael Schröder im Übrigen. Ich werde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, stell dich doch selber auch vor. Das mache ich hiermit.
Ich kenne doch alle.
Ja, ihr drei, ja. @Fußball mit SZ bei Twitter, wenn ihr Lust habt. Das hat einen Grund, warum der Jonas hier ist. Der hat nämlich das Spiel gegen Schalke kommentiert und es war ein überragendes Spiel und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und beschlossen, heute unter anderem ein bisschen über Handball zu reden. Aber erstmal die Frage.
Gibt es auch live auf Sky übrigens, ne?
Richtig.
Aber nicht mit uns. Jonas, die Frage, ich werde nur in Klischeephrasen reden. War es ein 0:0 der besseren oder der schlechteren Sorte?
Ein 0:0 in der Höhe verdient, ja. ach ja, natürlich, nein, das war 0:0. Ja. Also ich habe mir die Expected Goals jetzt nicht angeschaut, aber das war also es war ein optisches, ein gefühltes 0:0. Das Gute als Kommentator ist, dass man ist da so drin in der Sache, dass es einem gar nicht so sehr auffällt, wie mau das Spiel ist. Also es fällt einem dann schon irgendwann mal auf, aber nicht so schnell. Und dementsprechend empfinde ich das dann immer als gar nicht so zäh, wie es vielleicht der Zuschauer wahrnimmt. Insgesamt, ja, ich meine, so ein 0-0 war ja jetzt mal so gar nicht schlecht. Und ich finde ja, dass beide Seiten, Schalke und speziell natürlich auch Freiburg, ein bisschen was zumindest für sich rausziehen können. Ja, also so ist es ja nicht.
Ja, Sven, siehst du das auch so? Was können wir denn daraus rausziehen, außer dass wir sagen können, yeah, dreimal hintereinander nicht verloren?
Ja, die Frage an Jonas hätte natürlich sein müssen, Jonas, was hat dieses Spiel mit dir gemacht? Aber vielleicht kommen wir da ja noch zu.
Ein besserer Mensch? Oder was wolltest du raus?
Ja, nee, nein, das ist ja immer so die Frage danach, wie war das für Sie emotional und so. Aber jetzt zum Spiel, nee, das war ein total verdientes 0:0, also für beide, weil beide kein Tor verdient hatten an dem Tag. Und wir müssen einfach nochmal drüber reden, dass das große Glück für den SC dieses Jahr einfach ist, dass es da drei Mannschaften gibt, die einfach noch deutlich schlechter sind. Weil so richtig überzeugt mich der SC fußballerisch in dieser Saison in keiner Phase. Also es gibt ein paar Spiele, die gut laufen, dann gibt es wieder so eine Phase, wo es gar nicht läuft. Und du kriegst so kein Gefühl für diese Mannschaft hin. Ich wiederhole mich bis zum Erbrechen, was diesen Punkt angeht. Aber diese Mannschaft bietet dir nie das Gefühl, jetzt haben wir ein Leistungsniveau und unter das fallen wir den Rest die nächsten Wochen einfach nicht drunter. Und das ist nicht da und der SC spielt keinen guten Fußball dieses Jahr. Also das lasse ich mir auch von niemandem einreden. und dass du dreimal in Folge nicht verloren hast. Und ja, es hätte vielleicht sogar noch mehr sein können. Wolfsburg, wir wissen ja alle, es war total okay, dass der Videobeweis da kam. Ich glaube, die Champions League hat gestern großartigen Werbung gemacht für einen Videobeweis in der Bundesliga, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist kein guter Fußball, den der SC spielt. Und nein, das kann nicht der Anspruch sein, den der SC in der Bundesliga hat, so aufzutreten, wenn du ein Mann mehr bist und aus dieser Überlegenheit, die da war, so wenig zu machen und fußballerisch da so wenig draus zu machen und so wenig Lösungen anzubieten. Wenn Philipp Lien hat an der Flanke eigentlich die einzige Chance hat in dem Spiel oder die beste Chance hat, weiß gar nicht, ob es jetzt eine andere gab, vielleicht übersehe ich auch was, dann stimmt da was nicht. Und dann stimmt da was nicht, wenn du so lange mit 11 gegen 10 spielst, da so wenig rauszunehmen. Klar, Druckphase, alles schön, aber es war halt, in Expected Goals war es wahrscheinlich immer noch eine Null, weil halt keine Torchancen dabei waren. Feldüberlegenheit ergibt nun mal nichts. Und nee, mir ist es zu wenig. Mir ist es viel, viel zu wenig, was der SC dieses Jahr bringt.
Also halten wir fest, der Sven hat sogar übersehen, dass Jerome Gondorf eine Riesenchance hatte. Das ist erstaunlich.
Nee, bei Diego kommen bei mir immer die, wie soll ich sagen, da kommen so die Herzen aus den Augen, den sehe ich dann gar nicht.
Siehst du gar nicht, wie gut er ist. Ja, und dann gab es noch so eine Dreierchance, kann man sagen, Petersen, Wald spielt Grifo mal. Aber letztlich hast du recht, die einzig richtig krasse Chance war Lienhardt und den hat er leider nicht ganz so gut gemacht wie die Woche davor gegen Wolfsburg, wo er dann nicht gezählt hat. Philipp, du bist Trainer und Schiedsrichter. Ein Satz, den ich auch jedes Mal sage, weil es jedes Mal wieder einen Anlass gibt, zu fragen. Ja, das Sven hat jetzt gesagt, das war alles nicht so geil. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt, als Auswärtsspiel. Ich muss sagen, dass es mich eher überrascht hat, dass Schalke eigentlich genauso gespielt hat wie vorige Saison, nur halt nicht 1-0 gewonnen hat, wie sonst gefühlt jedes Spiel letztes Jahr. Und wir sind dann auch schon beim Schiedsrichter, weil du Schiedsrichter bist, Philipp. Wir haben vom Sven schon gehört, es gab negative Werbung für den Videobeweis oder Videoschiedsrichter in der Champions League im selben Stadion, in dem wir am Samstag gespielt haben, wo es ja auch einige Einsätze gab und die eigentlich.
Wie ist das eigentlich? Ist da mittlerweile eine Entscheidung gefallen bei dieser einen Szene oder kommunizieren die da immer noch in Madrid oder sind die mittlerweile durch?
Ich weiß gar nicht, wo der Keller in der Champions League ist, muss ich ehrlich sagen.
Ist der Keller ist doch irgendein Truck vorm Stadion, glaube ich.
In dem Foodtruck vorm Stadion, genau.
Ja. Eigentlich kein so langer Weg dann eigentlich. Und dann ist der Monitor ausgefallen, was vielleicht aber, jetzt kommt der Techniker an mir durch, vielleicht auch am Monitor liegen kann. Man weiß es nicht. Am Samstag ging er ja noch, haben wir gesehen. Philipp, bitte, ich habe dem Jonas versprochen, ich werde nicht Markus Merck zuschalten heute, weil ich habe in Erinnerung, dass ihm da widersprochen wurde am Samstag und dass auch ich gedacht habe, so, hä, was war denn das jetzt? Weil bei beiden Handspielsituationen ist eigentlich entgegengesetzt zu dem ausgegangen ist, wie ich dachte. Also ich hätte fest damit gerechnet, dass gegen Kübler ein Elfmeter gepfiffen wird und ich habe fest damit gerechnet, dass der gegen Mascarell zurückgenommen wird, was er ja dann auch wurde. Und bei beiden Malen hat der Schiedsrichter-Experte von Sky gesagt, ja, nee, ist eigentlich beides falsch gewesen. Das eine hätte und das andere hätte, Wir haben aber den besseren Schiedsrichter-Experten hier, Philipp. Bitte erläutere uns die Handspielregel, die ich bei Bedarf auch noch mal gerne vorlesen kann. Ich habe sie nämlich mir rausgeschrieben. Die ist eigentlich ganz einfach. Was war da los?
Also ich finde, dass es okay war, bei beiden keinen Elfmeter zu geben. Also Mascarell, der grätscht da halt rein. Der Arm ist, finde ich, nicht so weit abgelehnt, dass man sagen kann, der weiß schon ganz genau, was passieren kann, wenn da so eine Flanke durch den Strafraum geht, sondern ich finde es ganz normal. Deswegen fand ich das okay, den wegzupfeifen. Bei Kübler, Entschuldigung, fand ich es genauso okay, dass man ihn nicht gibt, weil der sieht den Ball ja kaum kommen und hat den, ja, der kriegt den da so komisch dran. Ich finde, das war für mich auch kein Elfmeter. Ich fand es okay, beide nicht zu geben.
Du findest also auch wie ich, nicht, dass ein Spieler wie in Torwartmanier in den Ball gesprungen ist, weil das wohl vor der Saison der Regelschulung ein Kriterium gewesen wäre, einen Elfmeter zwingend zu geben. Ich habe das gelesen und gehört und habe dann mir überlegt, welcher Torwart denn in der Bundesliga spielen würde regelmäßig, der mit den Füßen voran und angewickelten Beinen einen Ball... Ja, vielleicht. Aber er spielt da jetzt nicht mehr. Jonas, mal unabhängig davon, dass es jetzt komisch war oder dass das eher eine Begründung dann war, dass man gedacht hat, so, ah, okay, interessant, verstehe ich jetzt wieder nicht. Ist es nicht eher so, dass nicht die Handspielregel unklar ist, sondern wie es jede Woche wieder anders interpretiert wird? Also ähnlich wie der VAR in der letzten Saison?
Also so vor anderthalb Jahren noch war ich ehrlich gesagt so für mich der Meinung, ich habe es einigermaßen begriffen. Also ich fand die Handspielregel immer gar nicht so kompliziert. Es gab, da war die Welt noch ein bisschen einfacher. Und dann ist es tatsächlich so, dass durch ganz merkwürdige Interpretationen, und die wurden im Zusammenhang mit dem, durch den Videoassistenten und zum anderen auch, ist dann sozusagen das gängige Weltbild, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, ein bisschen ins Wanken geraten. Das ging los mit, die UEFA handelt es restriktiver, pfeift schneller Handspiel. Da war dann so die allgemeine Auslegung, ja, da ist entscheidend, wo der Arm ist, und die Distanz ist dann nicht mehr so wichtig. Und durch den Videoassistenten kamen auch ein paar ganz merkwürdige Entscheidungen dazu. Letztes Jahr gab es so ein Hannover-Spiel, wo danach, ich kann mich an die einzelne Szene gar nicht mehr erinnern, aber es war so, da wurde wirklich aus 2,5 Metern, ich glaube, das war der Japaner, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr komme, der wurde aus 2,5 Metern angeschossen, und hinterher hat der DFB erklärt, nee, das ist jetzt rechtens so. Absicht ist nicht mehr das alleinige Kriterium, jetzt mal so stark verkürzt. Im Grunde bin ich raus. Also, und ich bin damit nicht der Einzige. Also es ist, von Woche zu Woche gibt es Entscheidungen, die irgendwie nachvollziehbar sind, aber es fehlt ganz klar die Linie. Das sagen auch Schiedsrichter unter der Hand. Also das bestreitet keiner ernsthaft. Natürlich ist die Regel nach wie vor undankbar und wachsweich, aber ich finde eigentlich mal, dass es einfacher war. Also wenn man hat früher einfach die Absicht viel mehr betont. Und ich finde, wenn man sich das vor Augen hält, wird's eigentlich immer, hat man eigentlich ein Kriterium, mit dem man arbeiten kann, mit Unterkriterien, die man noch dazu packen kann. Und mittlerweile ist es um ein Vielfaches komplexer geworden, und deswegen verstehe ich jeden, der gerade sagt, also so richtig komme ich da gerade nicht mit.
Ja, du bist da auch nicht alleine. Also fast wörtlich hat der Sandro Schwarz das Gleiche gesagt. Also er hat gesagt, ja, ich verstehe es nicht. Es ist jede Woche anders. Sven, hast ja auch mal einen Schiedsrichterschein gemacht.
Ich habe sogar gepfiffen 6 Jahre lang, ja.
Gucke an. Und die Regel, ich habe sie wirklich mir angeschaut und gelesen. Ich finde die eigentlich sehr eindeutig, was da drin steht. Und vor allem auch, was da nicht drin steht. Also da steht nicht drin irgendwas mit Körperfläche oder irgendwas mit In-Torwart-Manier. Woran kann denn das liegen, dass eine Regel, die eigentlich so eindeutig ist, finde ich, wenn man die liest, das sind 3 Sätze, so komisch interpretiert werden kann, jede Woche neu?
Nein, die werden nicht komisch interpretiert, sondern es gibt ja Erweiterungen dazu. Es gibt ja Handlungsanweisungen an die Schiedsrichter dazu, Erläuterungen vom Regelboard, wie Regeln auszulegen sind, wie sie definiert sind. Die Regeln an sich werden sehr, sehr selten angefasst. Was immer angefasst wird, ist sozusagen das Begleitbuch, der Begleittext des Ganzen. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Deshalb ist es schon so, dass es so ist, aber ich finde, Samstag ist für mich so ein typisches Beispiel. Also jetzt mal einfach aus Fußballfansicht, gar nicht mal aus Vereinssicht, sondern aus Fußballfansicht. Will ich als Fußballfan, dass so ein Elfmeter wie der gegen Schalke gepfiffen wird? Will ich, dass ein Spiel entschieden wird über so ein Handspiel? Also da hört es bei mir einfach auf. Wo ich so in meinem Fußballherz, das irgendwie groß wurde, A-Klasse, FG Dannstadt 1913, da bist du sonntags hin, hast einen Kick gesehen, bist dann wieder heim. Und will ich, dass ein Spiel entschieden wird mit so einer Szene, die definitiv, was wollen wir denn machen? Sollen wir dem Spiel den Arm amputieren? Was soll denn hin damit? Es gibt ja keine Alternative an der Stelle. Und dann kommen hinterher 17 Experten, die mir erklären, warum es eben doch gepfiffen werden muss. Und ganz ehrlich, es nimmt mir eher die Lust daran, als das Ganze zu lassen. Und ich frage mich immer wieder, das Thema ist ja, dass hier bei der Einführung des Videobeweises erzählt wurde, jetzt Fußball wird gerechter, alles klarer. Und die Befürworter des Videobeweises haben an einigen Stellen gute Argumente auf ihrer Seite. So ein Beispiel gestern dieses Foul bei Atletico gegen Juventus, wo sich Costa in den 16er reinrettet, wo aber du im Video dann siehst, das ist ganz klar vorne dran. Auf der anderen Seite ist Handspiel immer noch mit ganz viel Interpretation versehen. Und du nimmst dem Schiedsrichter jegliche Autorität im Spiel, wenn er aufgrund der Interpretation dann seine Entscheidung umschmeißt oder du eben kein Schwarz-Weiß hinbekommst. Du bekommst beim Videobeweis auch bei einem Handspiel zu 98%, wie wir feststellen, wie wir bei den Gesprächen feststellen, kein Schwarz-Weiß sind, sondern es bleibt einfach grau. Und es gibt Entscheidungen, die in beide Richtungen fallen können. Die Szene bei Kübler ist für mich zum Beispiel eher ein Elfmeter als die bei Schalke in dem Spiel, wenn es überhaupt einer ist. Und worüber ich dann gerne nachher mit euch nochmal reden würde, war die Wahrnehmung von der Abrashi-Szene, um jetzt mal ein anderes Thema reinzunehmen. Aber Handspiel bleibt grau, ganz, ganz oft. Und das kriegst du durch keine Regeländerung hin. Und wenn man jetzt der Vorschlag indirekter Freistoß im 16er für ein Handspiel, es wird aus meiner Sicht dem auch nicht gerecht, weil mit einem absichtlichen Handspiel, wenn du da reingreifst, um einen Torschuss zu verhindern, dann ist das ein Elfmeter und dann ist das kein indirekter Freistoß.
Und, ich glaube, das wollen die aber auch machen.
Ja,
die wollen sagen, okay, ein unabsichtliches Handspiel ist dann sozusagen.
Aber wo ziehen wir dann da die Grenze? Also da kommt es ja vom Hundertstel ins Tausendstel und du machst es grau, noch grauer und fein pigmentiert, aber du löst es nicht auf, weil du es nicht auflösen kannst. Wir kommen in der komplexen Gesellschaft und ab und zu ist halt auch Fußball komplex und dieses Versprechen, wir machen es einfacher, indem wir das Spiel unterbrechen, indem wir Dynamik rausnehmen, indem wir den Schiedsrichter an der Stelle brutal enteiern, wenn wir Experte im TV sagt, der mehrfacher Weltschiedsrichter war, das sind Elfmeter und der Schiedsrichter nach Videobeweis mit Rücksprache im Keller in Köln den nicht gibt, aus meiner Sicht zu Recht nicht gibt, dann stimmt da irgendwas einfach nicht. Und dann ist die Frage, sollen wir Videobeweis kriegen wir nicht mehr weg, was nur meine Linie wäre, aber die Frage ist doch, wollen wir den Videobeweis beim Handspiel uns nicht schenken, sondern uns darauf verlassen, dass wir haben irgendwann mal gesagt, Deutschland hat die besten Schiedsrichter der Welt, war immer so die Story. Das ist noch nicht so lange her, dass das so diese Erzählung der DFB und DFL-Granten war? Oder wollen wir uns dann nicht auf den Augenschein und die Entscheidungskraft des Schiedsrichters in dem Moment verlassen, weil es weiterhin grau bleiben wird, auch wenn er es auf Band gesehen hat, auch wenn er es gesehen hat, auch wenn er Rücksprache gehalten hat, wird es beim Handspiel in im überwiegend, ganz, ganz überwiegenden Teil der Fälle einfach keine klare Entscheidung in eine Richtung geben können.
Punkt. Dann sind wir ja wieder bei der Frage, ist dann das eigentliche Problem höchstwahrscheinlich mal wieder, dass dieser Interpretationsspielraum zu groß ist und man jede Woche gefühlt ändert, was ist klar Fehlentscheidung, was ist 50-50, wo diskutiert man drüber? Ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch einige Zeit, sage ich mal, unbestimmt begleiten wird. Sven, du hast es schon angesprochen, deswegen gehe ich da gleich mal rein. Es gab ja nicht nur diese beiden Elfmeter-Geschichten, die interessant waren. Es gab auch die eine oder andere Chance, also Geschichte mit dem Schiedsrichter. Jetzt nicht falsch verstehen, bitte, liebe Hörer, liebe Zuhörende, ihr kennt mich. Ich bin niemand, der auf Schiedsrichter einschlägt. Und ich bin der Letzte, der sagt, oh, das lag am Schiedsrichter, dass wir irgendwo nicht gewonnen oder verloren oder sonst was haben. Aber das Traurige an dem Spiel ist, dass diese beiden Videobeweisgeschichten, ich weiß, Videobeweis ist auch wieder das falsche Wort, die haben so ein bisschen überstrahlt, dass es eigentlich auch trotzdem noch eine interessante Szene gab, nämlich einen Platzverweis gegen Christian Günther. Wo sich alle drüber aufgeregt haben, warum der gelb gesehen hat, zweimal für, ja, ich habe gelesen auf Twitter, für körperliche Anwesenheit. Und dann habe ich am Dienstag erst mitbekommen, dass er selber gesagt hat, so ja, die erste war übrigens wegen Meckern. Was mich dann wieder an das Spiel auf Schalke letzte Saison erinnert hat mit Nils Petersen. Aber ich bin mir sicher, er hat mitbekommen, Christian Günther, dass er gelb hatte. Und dann ist die Frage, Philipp, wenn ich schon gelb habe, warum auch immer, muss ich dann in der Nachspielzeit nochmal mich irgendwie anders verhalten oder hat er wirklich auch aus meiner Sicht war es so gar nichts gemacht und stand einfach nur da und jemand anders läuft auf ihn drauf?
Ja, also ich finde, wegen Meckerns hat er gesagt, aber ich habe auch eine Aussage von ihm gelesen, dass er im Prinzip gar nicht viel gesagt hat, sondern einfach nur so nach dem Motto, ich bin dynamisch aufgestanden und wollte gerade zum Reden ansetzen und allein das hat wohl sich das schon gereicht.
Dynamisch aber, aufstehen, das ist das, was ich jeden Morgen nicht hinkriege.
Aber ich finde so oder so, ich finde für beide Aktionen gelb, finde ich vollkommen übertrieben, meiner Meinung nach. Und wahnsinnig ärgerlich dann auch für den SC. Und ich weiß nicht, ob man da eine gelbe Karte geben muss, weil so Szenen hast du dauernd während dem Spiel. Und ehrlich gesagt, kriegst du ja nicht für jedes Mal für so eine Nummer gelb. Und ich finde, wenn du schon eine gelbe Karte, also als Schiedsrichter, wenn du schon dem Spieler gelb gegeben hast, 3-4 Minuten vorher, und wenn er nicht einen wirklich wegsenzt oder so mit der gelben Karte, dann sage ich zu ihm, ey, das ist deine allerletzte Nummer jetzt und jetzt guckst, dass du über die Zeit kommst, ohne dass ich dich vom Platz stellen muss. Und dann kannst du, finde ich, damit viel souveräner rumgehen, als ihn dann noch wegen einer oder zwei Minuten vom Platz zu stellen.
Zwei Gedanken dazu. Punkt eins ist, meiner Wahrnehmung nach war der Schiri relativ durch irgendwann, was die Souveränität der Spielleitung anging. Punkt zwei, weil Videobeweis, rote Karte, Emotionen ziemlich hoch für ein Spiel, das eigentlich grottenschlecht war und ansonsten relativ wenig zu bieten hatte, außer das. Dann kannst du es eventuell als taktisches Foul bewerten und ein Stück weit, dann nehmen wir noch das Thema Konzession mit rein, dann kommst du halt schon bei einer gelb-roten raus.
Ja, aber Konzessionentscheidungen soll es nicht geben im Fußball. Mein Gefühl war auch, dass der Schiedsrichter einfach durch war mit der Nummer und jetzt
gesagt hat... Ja, da war fix und fertig. Also da würde ich jede Wette drauf geben danach.
Glaube ich auch dann die Chance, einen Freiburger vom Platz zu stellen, ohne jetzt ihm irgendwas Böses zu wollen oder so, dann, sage ich mal, genutzt hat. Und so kam es bei mir an. Und deswegen, ich finde es immer noch hart, aber ändern kann man es nicht. Und das hat er entschieden. Und wenn das seine Wahrnehmung ist und sein Gefühl in dem Moment, das ist richtig, dann ist das okay. Aber ich fand es sehr hart. Und ich hätte es, glaube ich, so nicht gelöst. Wobei du ja nicht vergessen darfst, der ist wahrscheinlich emotional selber ein bisschen aufgewühlt durch das Spiel. Und dann liegen vielleicht auch bei einem Schiedsrichter mal die Nerven so ein bisschen blank. Und dann passierte sowas, glaube ich, schneller als in einem Spiel, wo 90 Minuten gefühlt nichts ist und es gut läuft für dich. Dann gehst du in der Szene zum Günther hin und sagst, okay, Kollege, letzte Nummer. Und dann passt die Sache. Und nicht gleich zu sagen, okay, gelb-rot, fertig.
Also liegt es vielleicht auch einfach daran, ich kann es mir nämlich sehr gut vorstellen tatsächlich, dass du irgendwann einfach auch... ja, nicht deine Ruhe willst, aber wenn dir jemand permanent aufs Ohr labert, könnte ich mir vorstellen, dass das nervt.
Du hast ja, Souveränität ist der entscheidende Begriff, ja. Die geht einem möglicherweise auch bei so einem Spielverlauf einfach auch abhanden, ja. Jetzt ist es, er ist ohnehin nicht der erfahrenste und allermeist eingesetzte Schiedsrichter, ja. Also, man weiß ja auch ein bisschen so hinter vorgehaltener Hand, das ist letztlich genau so ein Stückchen seine Schwäche, ja. Also, die klassische Spielleitung oder das, was man als Spielmanagement bezeichnet. So, und jetzt ist halt in diesem Spiel halt, ist es halt mit den Videobeweisen jetzt auch für ihn ja persönlich nicht so wahnsinnig günstig gelaufen. Es war kompliziert, anstrengend. Ja, und hinten raus, diese gelb-rote war einfach maximal unsouverän. Also in beiden Fällen. Und ja, das hat, man hat es ihm auch, ich habe es genauso wahrgenommen, man hat ihm das auch angemerkt. Der war froh, dass es rum war.
Ja, der geneigte Zuschauer im Endeffekt ja auch. Also wir haben es ja schon angesprochen, das eigentlich Absurde ist ja, dass es kein totales, mega emotionales Kracherspiel war. Es war halt ein Spiel in dieser Saison gegen den Sportclub auswärts harmlos, gegen den FC Lazarett 04, glaube ich, habe ich geschrieben am Samstag. Da war vielleicht auch einfach nicht mehr drin als ein 0-0 der, ja, fassen wir es zusammen, der schlechteren Sorte. Ja, Jonas, weißt du schon, was du am Wochenende gezogen hast? Wird es besser potenziell?
Ihr werdet es kaum glauben, aber ich bin in Freiburg am Samstag und werde das Spiel gegen den FC Augsburg kommentieren. Ja, das ist der Plan.
Da kann ich dir verraten, ich war heute in der Sportvorschau, in der Bundesliga-Vorschau beim lieben Kevin zu Gast und da haben wir festgestellt, es wird ein Unentschieden, weil Finn Bogason spielt nicht. Das ist gut für uns. Aber der SC spielt in einem Sondertrikot und der Kevin behauptet, und ich bin dabei, wenn ich so drüber nachdenke, jede Mannschaft, die in irgendeiner Form in irgendeinem Sondertrikot spielt, verliert. Also hebt sich's auf,
wird's ein Unentschieden. Da ist gefühlt echt fast dran, das stimmt, ja. Sondertrikot kommt echt selten gut, das stimmt, ja.
Und extrem bedeutsames Spiel.
Absolut. Also wir haben 6 Punkte Vorsprung auf Augsburg, wir haben 10 Punkte, glaube ich, Vorsprung auf den 17., 9 auf den 16., Also wenn das gewonnen wird, oder wenn es gewonnen werden würde, wäre es schon sehr schön, sagen wir es
so. Um euch mal einen Spoiler zu geben, ein Spiegel-Fan-Experte schreibt morgen am Freitag auf Spiegel Online was davon, ein Sieg gegen Augsburg wäre in Sachen Klassenerhalt schon fast die Mondlandung für den SC.
Und das im Sondertrikot.
Wir müssen Bilder und so. Nein, aber das ist schon... ganz, 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 ganz entscheidendes Spiel, da ist jede Menge Feuer drin.
Ja.
Ich werde.
Aber es waren auch schon immer irgendwie gute Spiele, fand ich. Also, und auch, es waren auch immer irgendwie bedeutsame Spiele. Also fallen mir spontan ein paar ein. Also,
ja, letzter Spieltag, letzte Saison unter anderem.
Korrekt. Oder damals, als Augsburg nach dieser schrecklichen, Ginter, ja, schreckliche Hinrunde, Ginter, es war doch Streichs erste Spiel, glaube ich. Ne? Ja, damals hätte Augsburg im Übrigen die Chance gehabt, sich selber schon aus dem Abstiegskampf rauszunehmen und Freiburg eigentlich direkt runterzudrücken. Ja, und dann gab es die zwei Finn-Bogason-Spiele zuletzt. Das letzte war fast das Eindeutigste von denen, an die ich mich erinnern kann.
Das schlimmste Spiel seit langer, langer Zeit. Da sind wir uns, glaube ich.
Das war die schlechteste Leistung des SC Freiburg, an die ich mich persönlich, sagen wir mal, in dieser Saison und ehrlich gesagt auch so in den letzten Jahren fast erinnern kann. Ohne es jetzt zu groß zu machen. Aber
nee, war schon so. Das war richtig.
Ja, das war wirklich, das war gar nichts. Ja.
Also was du nicht weißt, Jonas, das ist der harmonischste Podcast aller Zeiten. Wir sind immer einer Meinung. Erstaunlicherweise heute auch.
Übrigens, nach diesem Spiel habe ich meiner Schwester nur eine WhatsApp geschrieben, Alfred nervt.
Ja, ich habe, wie gesagt, munkeln hören, dass er nicht dabei ist. Und auch der Herr Schieber, da haben wir auch noch nicht so die besten Erinnerungen. Der spielt auch nicht. Also eigentlich, ja, ganz gut. Ja, cool, dass du das kommentierst, weil ich habe nämlich noch eine Abschlussfrage an dich. Du bist ja ein bisschen noch beschäftigt heute Abend, habe ich gehört.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Ich würde natürlich noch wahnsinnig gerne mit euch weiterplaudern. Mein Problem ist, also es ist ein schönes Problem, weil ich muss zwei Kinder ins Bett bringen. Und die schaffen das nicht ohne mich. Das hilft einfach nichts.
Das ist wie bei Wetten, dass früher. Man fliegt kurz ein, promotet sein Produkt, was am Samstag kommt. Und
genau, richtig.
Und rennt dann zum Flieger.
Und die Kinder heißen nicht Eintracht und Schachtjahr. Aber worauf ich hinaus wollte, war, wir haben ja ein Jubiläum dieses Jahr. Ich habe es schon angesprochen, Sondertrikot. Da reden wir gleich noch drüber. 25 Jahre erster Aufstieg in die erste Bundesliga. Das klingt super schräg, aber das ist das offizielle Vereinsjubiläum dieses Jahr. Und aus diesem Anlass frage ich jeden, der neu dabei ist, ob er was hat, wo er sagt, ja, 25 Jahre Sportclub Freiburg, das gibt es nur beim SC, das gibt es sonst in der Bundesliga nicht. Fällt dir da spontan was ein, Jonas?
Also jetzt in Bezug auf 25 Jahre ehrlich gesagt nicht, aber wofür ich den Stadionbesuche beim SC Freiburg wirklich sehr, sehr schätze, ist die Merguez. Also das ist eine ausgezeichnete Stadionwurst, die dann direkt auch noch an diesem Ü-Wagenplatz wird die rausgebraten. Der Partner sagt, glaube ich, Merguez, also es ist wirklich saulecker mit dieser ultrascharfen Soße dazu. Es ist echt unique. Gibt es meiner Meinung nach in keinem anderen Staat. Dieses ganze, ich bin ja Schwabe und ich bin, also der Schwabe an sich ist ja mit so einem kleinen Minderwertigkeitskomplex auch ausgestattet und beneidet den Badener für seine, sagen wir mal, Lebensfreude einfach. Und ich finde, an dem Punkt kann man es ganz gut festmachen. Der Badener hat einfach einen viel größeren Sinn für die schönen Dinge des Lebens, fürs gute Essen. Und das schlägt sich sogar im Fußballstadion nieder mit der Merguez, die eine meiner Meinung nach die Stadionwurst aller Stadionwürste ist. Ja, das ist so das, was mir jetzt spontan zum Freiburg und Heimspielen statt einfällt.
Ja, sehr, sehr schön. Gibt es in Lyon auch sehr gut, habe ich gehört. Erstaunlicherweise keine Lyoner. Das hat mich ein bisschen enttäuscht damals.
Da musst du in Saarland zu. Gegrillte Lyoner beim SV Elversberg, das beste Stadionessen, was du bundesweit bekommen kannst.
Ja, Hauptsache gut Guess. Ja,
hervorragend. Weitere kulinarische Tipps und Kochrezepte findet ihr dann unten in den Shownotes. Wir verabschieden uns von dir, Jonas, wünschen dir viel Spaß am Samstag und bestellen einen Heimsieg diesmal. Nicht verwünschen.
Ja, okay. Alles klar. Okay.
Dann bringen wir die Kleinen ins Bett und wir. Ja?
Viel Spaß noch.
Ja, danke dir.
Danke.
Vielen Dank. Macht es gut. Bis dann. Ciao.
Wir machen noch eine kleine Pause und hören uns dann gleich in anderer, kleinerer Besetzung wieder. Bis dann.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Wir sind zurück aus der kurzen Pause beim Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir, das sind jetzt nur noch der Michael, der Sven und der Philipp. Und wir sprechen über das Spiel am Samstag. Philipp, da werden wir unter anderem in einem gloriosen Sondertrikot auflaufen. Du hast bestimmt heute Morgen den Wecker gestellt, um dir eins zu bestellen, oder?
Na, tatsächlich bin ich heute Morgen um 4.45 Uhr aufgestanden, um in die Berufsschule zu fahren. Ich war da schon ein bisschen wach. Ich saß im Unterricht. Nee, ich bin ja Mitglied beim SC und da bekommst du ja, da gab es vorab eine E-Mail, wie das Ding aussieht. Und da habe ich das schon gesehen gehabt. Und ja, ich finde, das kann man scheiße finden, die Nummer. Mich nervt es tatsächlich ein bisschen weniger als irgendwie Halbzeitshows oder so im Stadion, muss ich ehrlich gesagt gestehen. In was der SC aufläuft, ist mir eigentlich ein bisschen egal, sag ich mal so. Aber so ein Elfmeterschießen in der Halbzeit oder irgendwie sowas in die Richtung, das nervt mich fast so ein bisschen mehr, weil es direkteren Einfluss auf mein Stadionerlebnis hat. Um dann Richtung Kommerz zu gehen. Das wolltest du nämlich, glaube ich, oder?
Ja, ich wollte das aber nur, um zu sagen, dass es ja nicht in Kommerzrichtung geht, weil es ja eine Limited Edition ist, Sven. Kannst du dir da einen Reim drauf machen? Also es ist nicht so, dass wir da jetzt Milliarden mit einnehmen und das Stadion auf einen Schlag abbezahlt ist mit diesem Trikot. Und ich kann mir auch ein gewisser Ästhet, ein Augenmensch, ich verstehe den Retro-Faktor nicht. Es ist Retro-Design und ich sehe einfach nur, es ist halt ein rotes Hemd. Da steht halt drauf Schwarzwaldmilch in einer anderen Schriftart als sonst. Aber es steht nicht zum Beispiel 10 der Wärmekörper drauf, was für mich Retro-Faktor gewesen wäre. Aber ich verstehe es einfach nicht. Was ist der Hype?
Und es gibt eine Armwerbung mit Badenova. Also keine, es ist zu viel Retro. Ja, mein Gott, hey, wir klagen alle, der Fußball ist zu kommerziell. Und Champions League und tralala und hier noch Kohle und Spieler verdienen zu viel, dann fließt so viel rein und Sky ist so teuer und leck mich. Und dann kommt der Verein mit irgendeinem Krumpentrikot um die Ecke für irgendeinen Anlass. Was machen wir in 5 Jahren? 30 Jahre Bundesliga mit und nennt's limitiert. Wir wissen ja alle, wie sowas funktioniert. Und schwupps ist das Ding ausverkauft und für einen Preis von 80 Euro. Was muss man dazu noch sagen? Die Bundesliga hat jedes Recht, das zu tun. Sie hat jedes Recht, Eintrittspreise von Gut und Böse zu verlangen. Sie hat jedes Recht, uns den Fans Montagsspiele reinzudrücken oder Samstagabendspiele oder Schieß mich tot Spiele, jetzt am kommenden Montag Hoffenheim gegen Leipzig. Solange die Fans den Kram mitmachen, hinterherrennen und sich nicht abwenden, was sie ja immer noch nicht tun, auch wenn es jetzt diese letzte Woche ja einen großen Artikel dazu gab, dass es wohl weniger Zuschauer in Stadien werden momentan. Solange das Geschäft so funktioniert, wird sich daran nichts ändern, da haben sie alles recht dazu und dann ist es doch okay. Die Zuschauer sind glücklich, die Fans sind glücklich, wer es gekauft hat, viel Spaß damit. Die Mannschaft wird am Samstag noch mit auflaufen, ist ein tolles Event, was total gaga ist, auch vom Zeitpunkt her. Ich meine, der SC ist nicht im Februar aufgestiegen, der SC hat nicht im Februar sein erstes Bundesligaspiel gehabt. Es gibt terminlich überhaupt keine Verknüpfung gerade zu 25 Jahre Bundesliga beim SC, außer dass es die Saison nun mal ist. Aber dann hätten wir es auch im Oktober dann machen können. Es ist nun mal, wie es ist. Man macht anscheinend mittlerweile jeden Scheiß mit. Wenn ich rechne, es sind 1.000 Trikots, es bleiben beim SC 30 Euro pro Trikot etwa hängen. Ja, es sind ein paar Bälle und ein Mannschaftsbus dreimal auftanken, damit finanziert. Alles okay. Aber ganz ehrlich, brauche ich nicht, will ich nicht und nee. Nächstes Thema, danke.
Darf ich mal eine Frage stellen? Der Unterschied zu dem normalen Trikot in dieser Saison hat sich mir irgendwie und da ist mir aufgefallen, ich kann spontan nicht beschreiben, wie das normale Trikot im Moment aussieht.
Rot. Mit weißen Nummern.
Ja. Also.
Ja, das hat so ein schickes Retro-Design. Übrigens,
das Schwarzwald-Trikot ist Retro. Also das ist das von vor 25 Jahren.
Ja.
Ist das tatsächlich so? Also das kann ich natürlich nicht wissen als in Leipzig Wunder. Vor 25 Jahren sah die Schwarzwaldmilch so aus.
Nein, sah sie nicht. Glaube ich, oder? Es ist so, es ist ja auch, ey.
Ist auch egal.
Also ich meine, schau dir mal an, wenn du Milch 25 Jahre stehen lässt, was passiert mit dir?
Ja, die ist nicht mehr weiß, glaube ich. Und auch nicht mehr flüssig. Egal, ich werde auf jeden Fall aus Retro-Gründen am Samstag, wenn ich zu Hause bin, ein Bad nehmen.
Du wirst deinen Fernseher in Schwarz-Weiß einstellen?
Nee, ich werde den 10er Wärmekörper einfach anmachen.
Das ist übrigens nicht ausverkauft, sondern es gibt es noch in 140 und 152. Also für Kinder zum Schnäppchenpreis von, ich glaube, warte mal, 64,95 oder so? Ja, ohne Beflockung kostet für Kinder 65 Euro. Da ist noch keine Beflockung bei. Leute.
Also keine Retro-Preise in dem Fall.
Da steht ein ganz großes A vorne dran und hinten dran kommt ein B und dann Z und denkt euch den Rest. Also das ist unfassbar.
Wie viel kostet das Trikot normal?
Das normale SC-Trikot, gucken wir gleich. Moment, wir haben ja hier Möglichkeiten der parallelen Live-Recherche. Das normale SC-Trikot Erwachsene Home gibt es mittlerweile reduziert für 54,95 und das Trikot, dieses Retro-Trikot haben sie es für 80 verkloppt, nochmal 5 Euro teurer als das normale Saisontrikot gekostet hat.
Und für 99 gäbe es eins mit allen Unterschriften.
Ja.
So, liebe Podcast-Hörende, ihr werdet euch vielleicht wundern, nur zur Sicherheit nochmal, das ist keine bezahlte Werbung, was wir hier machen und wir wechseln jetzt auch das Thema und reden über das Sportliche am Samstag. Über den Gegner, den FC Augsburg, wir haben ja im ersten Teil der Sendung schon gehört, da gab es einige, ja, bemerkenswerte Spiele in der Vergangenheit gegen diesen Gegner, bin ich völlig schief gewickelt, wenn ich sage, ich will um alles in der Welt, dass wir dieses Spiel am Samstag gewinnen und dann bin ich ein glücklicher Mensch. Oder seid ihr da bei mir?
Nee, ich sehe das anders.
ich sag mal so, am Ende des Tages wäre es schon am Ende des Tages. Oh Gott, jetzt geht der Kalle in mir durch.
Herr Rummenigge, willkommen in
unserer Familie. Meine Rolex hier, es steht Nokia drauf, ist jetzt doof. Also es wäre schon mal gut, wenn du Augsburg hinter dir lässt. Sagen wir es so, wenn du einen Abstand hältst auf Augsburg, hast du einen guten Spieltag hingelegt. Ich glaube, dass du diese Saison mit 30 Punkten eventuell sogar schon durchgehen kannst. Aber das Spiel muss gewonnen werden, Ende der Diskussion. Es ist ein Heimspiel, es ist eine Mannschaft, die hinter dir steht. Es ist keine Mannschaft, die einen deutlich höheren Etat hat. Ich glaube, dass die Augsburger einen höheren Etat haben als der SC. Dieses Märchen von dem armen kleinen Verein, dass das denen noch jemand abkauft, nachdem sie ihr Stadion über so eine Investmentgesellschaft finanziert haben und ihren Aufstieg in die Bundesliga auch so finanziert haben, ist immer noch großartig. Aber nein, das musst du gewinnen und aus Sicht vom SC, und wir wünschen keinem Spieler eine Verletzung, aber wenn Finn Bogason nicht dabei wäre am Samstag, wäre das sehr, sehr hilfreich.
Ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Also ich erinnere mich an die Hinrunde und da war es so, er hat das erste Mal seit langer, langer Verletzungspause, jetzt ist er überraschend wieder da gespielt, deswegen werde ich bis zum Anpfiff einfach nur Bauchschmerzen haben und mir denken, oh Gott, hoffentlich bitte werd nächste Woche fit und mach noch 20 Tore, aber nicht am Samstag. Also Alfred, wenn du das hörst, lehn dich entspannt zurück. Mach noch eine Woche schön Reha.
Ruh dich aus.
Für
ist auch schönes Wetter gerade.
Genau, du darfst gerne mitkommen. Es gibt noch Karten, habe ich gehört. Aber gut, Philipp, was ist denn, ist es nicht deswegen trotzdem total blöd, dass unser Linksverteidiger ausfällt? Weil der wäre ja hinten weniger gebunden, weil Frim Bogason nicht spielt und könnte dann nach vorne durchstarten mit dem Kollegen Grifo zusammen. Christian Günther fehlt wieder. Wer fehlt und was macht es mit uns?
ich sag mal so, helfen tut's nicht. es ist, was macht's mit uns? Es ist die Überlegung, ändere ich die Nummer auf eine Fünferkette und stelle dann Franz wieder als Außenverteidiger, so wie es im Heimspiel gegen Hoffenheim war?
Was Hoffenheim? Es war Hoffenheim, ja. Ja.
Oder spiele ich mit Stenzel und Küb oder Kübler auf der falschen Seite in der Viererkette? Oder gebe ich dem jungen Okorochi oder
dem noch jüngeren, genau, dem noch jüngeren Nico Schlotterbeck die Chance? Ja.
Genau, 19 Jahre jung, Bruder von Kevin Schlotterbeck. Es ist sehr überraschend, dass das so ist.
Sind das die Söhne von Nils Schlotterbeck eigentlich?
Ja, der hat mal in der Bundesliga gespielt.
Ja, korrekt, ja.
Stuttgarter Kickers und so. Und ja. Waldhof Mannheim unter anderem. Muss ich natürlich hier
einfügen. Genau, das sind dem seine Söhne. Das wird es mit uns machen. Was macht es mit uns? Uns fehlt Tempo nach vorne. Bisschen da Kreativität. So, Günther ist ja hier und da so der heimliche Spielmacher. In manchen Situationen hat man das Gefühl. Ich glaube, es wird sehr darauf hinauslaufen, dass entweder Kübler oder Stenzel links spielen oder eben Kollege Schlotterbeck, weil Franz ja auf der Sechs gebraucht wird.
Ja, die nächste Baustelle. Und Nico Schlotterbeck für seinen erkrankten Bruder eingesprungen ist und im Wintertrainingslager tatsächlich Linksverteidiger gespielt hat mit der Mannschaft schon. Also das könnte dann ein kleiner Hinweis sein.
Heute gelesen, 17 oder 18 Mal in der Regionalligamannschaft dort gespielt. Also immer, wenn Okorochi nicht dabei ist in der Regionalligamannschaft, spielt der da.
Ja, also und vorigen Samstag war es so, dass Okorochi 90 Minuten durchgespielt hat in der zweiten und Nico Schlotterbeck mit auf Schalke war, aber nicht im Kader. Aber er war schon dabei quasi. Also ich bin da wirklich sehr gespannt. Und das wäre aus meiner Sicht auch mal wieder eine Chance, und eine der jetzt ja doch in den letzten Monaten oder Jahren fast seltener gewordenen Gelegenheiten, mal wirklich wieder einen jungen Spieler einfach reinzuwerfen und schauen, was passiert. Also sein Bruder hat er jetzt auch schon gespielt in Stuttgart, unerwartetes Debüt. Und hat das, fand ich, jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Also ich bin da schon durchaus
gespannt. Streich hat ihn das sehr gelobt auch danach. Also insofern.
Zu Recht.
Auch, ich muss ganz sagen, er hat einen sehr abgeklärten Eindruck gemacht, der Kollege.
Was man halt schon mal sagen muss, mit Gulde, Günther, Koch und Salai fehlen dir halt schon vier Granaten momentan aus der Startelf, einfach mal so. Wir hatten uns in der letzten Sendung drüber, dass der SC jetzt einen sehr breiten Kader hat dieses Jahr, also viel Qualität bis in die Tiefe rein. Aber das sind natürlich schon vier Stammspieler, die einfach mal so wegfallen.
Fünf sind es mit Nikolas Höfler.
Meine Haberer also, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja.
Gulde, ja, Günther, Koch, stimmt, Höfler habe ich vergessen, Entschuldigung. Ja.
Also das sind schon einige.
Also Haberath, Kicker dabei.
Ach stimmt, der war dabei.
Dabei.
Oh je.
Ich war dabei, der Schima. Ja, aber ich glaube, ja, die Mannschaft hat, um jetzt nochmal zum Fußballrichten zu kommen, letzter Spieltag, letzte Saison, SC gegen Augsburg. Für Augsburg ging es um nicht mehr so furchtbar viel. Und der SC hat das sehr, sehr klug gespielt. Du hast gemerkt am Anfang, sie waren nervös, aber weil mit einem Sieg war klar, sicher Klassenerhalt, unabhängig von anderen Ergebnissen. Aber sie haben das sehr klug und sehr abwartend gespielt und vielleicht ergibt sich dann die Lücke. Und ich glaube auch, dass das so die Story vom Samstag sein könnte. Dass du nicht, wenn ich sagen, Hurra-Fußball, das macht der SC eh nicht unbedingt. Wobei daheim kann es schon, also wild wird es daheim ja eigentlich immer. Aber ich will nicht sagen bedächtig, aber klug spielst, dass du einfach abwarten spielst, dass es auch okay ist, wenn es nach 60 Minuten noch 0-0 steht. Du musst nicht auf Teufel komm raus dieses Spiel gewinnen und kannst einfach klug abwarten, bis sich Chancen ergeben. Du musst dem Gegner keine Räume zum Kontern geben. Wozu denn? Also das wäre sehr untypisch für SCH-Spiele natürlich.
Genau, Augsburg muss die Nummer gewinnen.
Ja.
Sind wir ehrlich, die müssen gewinnen. Und der SC kann mit einem Punkt auch gut leben.
So. Wobei man ja natürlich dann auch sagen muss, wenn sie das Spiel gewinnen müssen, also da bin ich auch absolut bei euch, ich finde, dass Augsburg da wesentlich mehr unter Druck ist, heißt es ja Umkehrschluss auch wieder, Da ist wahrscheinlich potenziell ein bisschen Platz nach vorne und da könnte es die berühmten Räume geben, die sie uns anbieten. Und dann können wir mal schauen, was dann passiert. Es ist ein Heimspiel. Grifo ist immer gut zu Hause. Schauen wir mal, was passiert. Ich habe noch eine gute Nachricht für euch zum Schluss. Und zwar haben wir in der letzten Sendung getippt, wie die nächsten Spiele ausgehen. Und da haben wir uns eigentlich auch, wie immer, haben wir uns geeinigt und haben gesagt, naja, so 6 bis 7 Punkte wären schon schön. Jetzt haben wir heute so ein bisschen, ja, unentschieden und wieder und nicht und schon immer noch nicht gewonnen dieses Jahr und auf kleinem Niveau, niedrigem Niveau ein bisschen gejammert. Aber wir haben alle gesagt, 6 bis 7 Punkte wären es. Und wenn wir in Augsburg gegen Augsburg gewinnen, dann wären es 6 Punkte. Und deswegen, lieber Sportclub Freiburg, wenn ihr uns hört, und wenn ihr wollt, dass wir als Experten dastehen vor der Weltöffentlichkeit, dann gewinnt einfach bitte gegen Augsburg. Dann haben wir nämlich alle recht gehabt mit 6 Punkten aus 4 Spielen im Februar. Und das wäre ein ganz guter Schnitt, finde ich.
Vielleicht noch den Punkt, wer sich ein Jubiläumstrikot gekauft hat. Das war vorhin wirklich böse und ich bin da ziemlich angefressen von dem, wie sich der Verein entwickelt an vielen Stellen. Aber viel Spaß damit, ganz im Ernst. Von Herzen jedem gegönnt, der sich erwischt hat, der sich angestellt hat, der gewartet hat. Viel Spaß damit. Aber ja, so die Entwicklung im Verein gefällt mir an vielen Stellen einfach nicht.
Philipp?
Ich wünsche auch allen, die ins Stadion gehen, am Samstag viel Spaß. Und bei jedem anderen Spiel. Ich bin anzutreffen. Das heißt, wer Lust hat, mir ein Bier auszugeben, darf das gerne tun. Und ja, ich freue mich auf Samstag.
Wir freuen uns alle auf Samstag und das Schönste daran, dass wir nachmittags spielen, ist, wir können uns abends noch das Topspiel anschauen. Düsseldorf gegen Nürnberg. In diesem Sinne, wir hören uns im März wieder. Macht's gut. Ciao.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.